Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Und heute tauchen wir ein in ein Thema, das mich persönlich schon seit Jahren begeistert. Anime-Schwerter.
Genau, und damit meinen wir nicht einfach irgendwelche Waffen, die zufällig in Zeichentrickserien auftauchen. Es geht um etwas viel Tieferes.
Weil in japanischen Anime das Schwert oft regelrecht zur Seele eines Charakters wird. Das ist so anders als in westlichen Produktionen. Da ist ein Schwert meist, naja, ein Werkzeug. Praktisch. Austauschbar.
Das trifft es gut. In Japan hat sich über Jahrhunderte eine Verbindung zwischen Schwert und Identität entwickelt, die ziemlich einzigartig ist. Die Samurai-Klasse hat das Schwert zu einem wichtigen Statussymbol gemacht, am stärksten in der Edo-Zeit, auch wenn im frühen Kampf Bogen und Lanze wichtiger waren. Aber eben nicht nur das.
Sondern?
Es wurde zur Verlängerung der eigenen Persönlichkeit. Da steckt Shintoismus drin, die Vorstellung, dass Objekte beseelt sein können. Und Zen-Buddhismus mit seiner Betonung auf meditative Perfektion. Die Schmiede haben damals Rituale durchgeführt, zu Göttern gebetet. Das Schwert war nicht einfach ein Gegenstand, der in der Werkstatt entstand.
Das erklärt, warum Anime-Serien das so anders behandeln als Hollywood. In westlichen Filmen haust du jemandem das Schwert ins Gesicht. Fertig. Brutal, realistisch, physisch.
Und im Anime siehst du akrobatische Kämpfe, Energiewellen, übernatürliche Kräfte. Das Schwert wird zum Kanal für die innere Stärke des Charakters.
Nehmen wir Bleach als Beispiel. Da heißen die Schwerter der Shinigami Zanpakuto und sie repräsentieren buchstäblich die Seele des Trägers. Du entwickelst dich als Charakter weiter und dein Schwert entwickelt sich mit.
Bei Fantasy-Elementen in Anime ist das besonders
spannend. Inuyashas Tessaiga zum Beispiel. Das Schwert kann Dämonen besiegen, sich verwandeln. Es ist ein Erbstück vom Vater. Da steckt Familiengeschichte drin, Identität, Macht.
Du warst schneller als ich.
Sorry, aber bei Anime-Schwertern werde ich enthusiastisch.
Zu Recht. Was mich fasziniert, ist dieses Spannungsfeld zwischen historischer Akkuratesse und kompletter Fantasy. Manche Serien wie Rurouni Kenshin bemühen sich um historische Details. Kenshins Schwert zeigt nicht nur seine Fähigkeiten als Kämpfer, sondern auch seine Verpflichtung, nie wieder zu töten.
Also das Schwert als moralischer Kompass.
Exakt. Und dann hast du auf der anderen Seite Berserk mit dem Dragon Slayer. Ein Schwert so riesig und schwer, dass es in der Realität niemand schwingen könnte. Aber es symbolisiert den unbändigen Willen von Guts.
Und das funktioniert, obwohl es physikalisch unmöglich ist. Weil es eben nicht um Realismus geht, sondern um emotionale Wahrheit.
Das ist vielleicht der Kernunterschied. Hollywood zeigt dir, was physisch passiert. Anime zeigt dir, was emotional passiert. Und das Schwert wird zur Metapher.
Deshalb gibt es auch diese Vielfalt. Du hast das klassische Katana mit seiner gebogenen Klinge, optimiert für ziehende Schnitte. Dann Nodachi, extra lang, um Stärke zu demonstrieren. Wakizashi als kürzere Begleitung. Und dann komplett erfundene Schwerter, wie Excalibur in Fate's Day Night.
Die Artus-Sage, japanisch interpretiert.
Mit Saber als Trägerin. Das Schwert steht für Königswürde und Heldentum. Europäische Legende durch japanische Anime-Linse betrachtet.
Was zeigt, wie universal diese Schwertsymbolik eigentlich ist? Ehre, Macht, spirituelle Werte, das funktioniert kulturübergreifend.
Aber Japan hat diese besondere Tradition, das alles zusammenzuführen. Die Charakterentwicklung wird oft direkt ans Schwert gekoppelt. Der Held wächst. Sein Schwert wächst mit. Oder er muss sich erst als würdig erweisen.
Das kommt aus der Samurai-Kultur. Die Kombination aus Katana und Wakizashi, das Daisho, symbolisierte Status und Ehre. Du warst nicht einfach jemand mit zwei Schwertern, du warst ein Samurai. Das definierte dich.
Und Anime hat das aufgegriffen und weitergesponnen. In eine Richtung, die historisch nicht mehr akkurat ist, aber emotional absolut stimmig.
Da kommen wir noch ausführlicher drauf zu sprechen. Die Geschichte der japanischen Schwerter, wie sich das Katana entwickelt hat, welche Varianten es gibt.
Und die konkreten Beispiele aus verschiedenen Serien. Da gibt's so viel Material. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen in der Geschichte. Bevor das Katana überhaupt existierte, gab es in Japan ganz andere Schwerter.
Die Chokuto. Gerade Klingen, einschneidig, stark beeinflusst von chinesischen und koreanischen Vorbildern. Wir reden hier von der Kofun-Zeit, also etwa 250 bis 538 nach Christus.
Und diese geraden Schwerter waren nicht nur Stichwaffen. Du konntest damit stechen, aber auch hauen. Die Japaner haben anfangs die Schwertschmiedekunst vom Festland importiert, beeinflusst von kontinentalen Vorbildern aus China und Korea.
Was ja erstmal funktioniert hat. Aber dann änderte sich etwas Entscheidendes.
Die Kriegsführung. Ab dem 10. Jahrhundert wurde die Kavallerie immer wichtiger. Berittene Krieger, die von oben herab kämpfen. Und da merkten die Schmiede, ein gerades Schwert ist vom Pferd aus, unpraktisch.
Weil du nicht richtig zustechen kannst?
Unter anderem. Aber vor allem, weil du die Bewegung des Pferdes nicht nutzen kannst. Wenn du vom Pferd aus schlägst, brauchst du einen Zugschnitt. Die Klinge soll durch das Ziel gleiten, nicht einfach reinhauen. Und dafür ist eine Krümmung perfekt.
Die Kurve als Hebel.
Die Krümmung erzeugt einen natürlichen Schnittwinkel. Du ziehst die Klinge durch, während du vorbeigaloppierst. Das Tachi, das im 10. Jahrhundert entstand, hatte diese sanfte Biegung, die sie Sori nennen. Die saß anfangs nah am Griff, damit der Schnittwinkel optimal war.
Und das war wirklich revolutionär. In Europa dominierten zur gleichen Zeit hauptsächlich gerade Schwerter. Gebogene Klingen kamen erst später richtig in Mode, besonders durch osmanischen Einfluss.
Japan war da also früh dran. Das Tachi wurde zur Standardwaffe der frühen Samurai. Längere Klinge, getragen mit der Schneide nach unten an Aufhängern. Passend für den Kampf vom Pferd aus.
Und aus dieser Tradition entwickelten sich dann
die verschiedenen Schwerttypen. Katana, Wakizashi, Tanto. Die unterscheiden sich hauptsächlich in der Länge.
Was für Laien oft verwirrend ist. Ich erkläre das immer so. Das Katana ist das Hauptschwert, so 60 bis 73 cm Klingenlänge. Das Wakizashi ist der kleine Bruder, etwa 30 bis 60 cm. Und das Tanto ist eigentlich ein Dolch, unter 30 cm.
Die Funktion war komplett unterschiedlich. Das Katana für den offenen Kampf, das Wakizashi für enge Räume oder als Backup-Waffe. Und für Seppuku, da wurde traditionell das Tanto verwendet, später auch das Wakizashi.
Und wie gesagt, die Samurai trugen später Katana und Wakizashi zusammen, das Daisho.
Aber auch praktisch. Zwei Klingenlängen für verschiedene Kampfsituationen.
Übrigens, falls euch dieses Thema genauso fasziniert wie uns, lasst gerne ein Abo da und teilt die Episode. Das hilft uns wirklich, noch mehr in solche Themen einzutauchen.
Zurück zu den Schwertern. Was mich immer wieder beeindruckt, ist die Tradition. Das Grundprinzip des gebogenen, einschneidigen Schwertes blieb über Jahrhunderte erhalten, auch wenn sich Details wie Krümmung und Länge durchaus verändert haben.
Weil das Grundprinzip funktioniert hat. Die Schmiede haben über die Jahrhunderte einiges verändert. Vom längeren Tachi ab dem 10. Jahrhundert für berittene Samurai zum kürzeren Katana ab dem 14. Jahrhundert für den Fußkampf. Aber das einschneidige, gebogene Schwert blieb.
In Europa haben sich Schwertformen stark verändert. Vom Wikingerschwert zum Langschwert zum Rapier. In Japan war die Evolution subtiler, aber definitiv da. Vom Tachi zum Katana. Die Krümmung änderte sich, die Klingenbreite, sogar die Spitzenform.
Das Schwert war dort mehr als ein Werkzeug. Es war heilig. Aber interessanterweise hinderte das die Schmiede nicht an technischen Verbesserungen. Die spirituelle Verehrung existierte parallel zur ständigen Weiterentwicklung.
Die Herstellung selbst war ja schon fast ein religiöser Akt.
Die Schmiede haben Reinigungsrituale durchgeführt, gebetet, die Klinge aus Tamahagane mehrfach gefaltet, um den Stahl zu homogenisieren. Die Balance aus harter Schneide und zähem Rücken entsteht durchs differenzielle Härten. Das erzeugt den Hamon, diese wellenförmige Linie auf der Klinge. Das konnte Monate dauern für ein einziges Schwert.
Und diese Tradition spiegelt sich in Anime wieder. Die Ehrfurcht vor dem Schwert. Die Vorstellung, dass jede Klinge eine eigene Persönlichkeit hat.
Was uns zum nächsten Punkt bringt. Die Samurai-Kultur hat diese technische Entwicklung mit einer ganzen Philosophie verbunden. Die Samurai, eine Kriegerklasse, die Japan über 700 Jahre geprägt hat. Vom 12. bis ins 19. Jahrhundert waren sie die Elite, die militärische und politische Macht.
Und das Schwert war ihr Markenzeichen. In keiner anderen Kultur wurde die Verbindung zwischen Krieger und Waffe so ritualisiert.
Was interessant ist, die Realität war oft anders als das romantische Bild. Wenn wir heute von Samurai sprechen, denken viele an den edlen Krieger mit seinem Ehrenkodex. Aber der Begriff Bushido, der Weg des Kriegers, wurde als formales Konzept erst relativ spät geprägt.
Wie spät?
Die systematische Kodifizierung kam erst im 17. Jahrhundert, in der Tokugawa-Zeit. Und richtig populär wurde der Begriff durch Nitobe Inazo, der 1900 ein Buch für westliche Leser schrieb, Bushido, The Soul of Japan.
Also nach dem Ende der eigentlichen Samurai-Ära.
Die Samurai als Klasse wurden 1876 offiziell abgeschafft. Das heißt, vieles von dem, was wir heute als Bushido kennen, ist eine, rückwirkende Idealisierung. Die sieben Tugenden, Gi, Yu, Jin, Rei, Makoto, Meiyo, Chugi, die wurden erst später so systematisch zusammengefasst.
Das erklärt einiges über Anime-Darstellungen. Die arbeiten mit diesem romantisierten Bild, nicht mit der historischen Realität.
Wobei das nicht heißt, dass Samurai keine Ehre...
Natürlich hatten sie Werte, aber die waren pragmatischer. Loyalität zum Daimyo, zum Fürsten, Kampfkunst, Hierarchie. Nicht immer dieses edle Schwarz-Weiß aus den Serien.
Die Realität war oft brutal und opportunistisch. In der Sengoku-Zeit, der Zeit der streitenden Reiche, haben Samurai regelmäßig die Seiten gewechselt. Loyalität war verhandelbar.
Aber das Schwert selbst, das hatte tatsächlich diese spirituelle Dimension. Unabhängig davon, wie der einzelne Samurai sich verhielt.
Das Tachi, ursprünglich die Kampfwaffe der berittenen Samurai, wurde auch in Shinto-Schreinen als Opfergabe verwendet. Schwerter galten als Wohnsitz von Kami, von Göttern oder Geistern. Das ist keine Übertreibung.
Oh, das ist der Punkt. Das Schwert als heiliges Objekt, nicht nur als Waffe.
Und dieser spirituelle Aspekt, den wir vorhin schon angesprochen haben, war untrennbar mit dem handwerklichen Prozess verbunden.
Wie viele Lagen Stahl wurden da eigentlich verarbeitet?
Das variierte, aber der Schmied faltete den Stahl immer wieder. 10, 15 Mal, manchmal mehr. Jede Faltung verdoppelt die Lagen. Da kommst du schnell auf tausende Schichten.
Das erklärt die berühmte Musterung auf den Klingen.
Die Hada, ja. Jede Klinge hat ihr eigenes Muster, fast wie ein Fingerabdruck. Und dann noch die Härtungslinie, die Hamon. Das entsteht beim differenziellen Härten, wenn der Rücken weicher bleibt als die Schneide.
Härte für Schärfe, Flexibilität gegen Bruch. Ein Kompromiss, der Jahrhunderte perfektioniert wurde.
Und genau diese Handwerkskunst hat sich in der Anime-Darstellung erhalten. Die Ehrfurcht vor dem Schwert, die sehen wir in Serien wie Rurouni Kenshin oder Demon Slayer.
Bei Demon Slayer ist das besonders deutlich. Jede Klinge hat ihre eigene Färbung, die zum Träger passt.
Eine Fantasy-Version des historischen Konzepts. Aber die Grundidee, dass das Schwert die Seele des Trägers widerspiegelt, die ist authentisch.
Selbst wenn die konkreten Details erfunden sind.
Die Anime-Macher greifen auf das romantisierte Bushido zurück, nicht auf historische Quellen. Aber sie treffen damit einen emotionalen Kern, der funktioniert.
Jetzt wird's richtig interessant. Anime-Schwerter. Da treffen historische Vorbilder auf pure Kreativität.
Was mir dabei auffällt, Anime-Zeichner kennen ihre Vorlagen oft erstaunlich gut. Das Katana mit seiner gebogenen Klinge, der lange Griff für beidhändiges Führen, das stimmt alles.
Und dann nehmen sie diese Basis und drehen völlig frei. Das Nodachi zum Beispiel, ein eigenständiges japanisches Langschwert, verwandt mit dem Katana aber nochmal deutlich länger. Historisch war das schon eine Herausforderung, so eine Klinge von über einem Meter zu führen.
Die wurden auf dem Schlachtfeld eingesetzt. Infanteristen nutzten sie zweihändig für weite, horizontale Hiebe und manche landeten als Tempelopfergabe. Die Anti-Kavallerie-These taucht vor allem in kommerziellen Quellen auf, historisch belegt ist sie nicht.
Aber im Anime wird das Nodachi zum Statement. Sephiroth in Final Fantasy, Sesshomaru in Inuyasha. Wer ein überlanges Schwert trägt, zeigt damit übermenschliche Stärke und Kontrolle.
Das funktioniert visuell. Du siehst sofort, dieser Charakter ist anders.
Das Wakizashi dagegen spielt eine subtilere Rolle. Im historischen Kontext war es das Begleitschwert, das Backup. In Anime-Serien wird es oft für enge Räume oder schnelle Dolchattacken genutzt. Oder als Zeichen von Pragmatismus.
Wer trägt kein großes Schwert, sondern ein kurzes?
Assassinen. Ninja. Charaktere, die auf Schnelligkeit statt rohe Kraft setzen. Das Wakizashi wird zur Charakterisierung.
Bei den magischen Eigenschaften wird es dann
komplett verrückt. Tessaiga aus Inuyasha ist das perfekte Beispiel. Ein Schwert, das aus dem Reißzahn eines Dämonenhundes geschmiedet wurde.
Und das sich verwandeln kann.
Es absorbiert Fähigkeiten von besiegten Gegnern, kann Barrieren durchbrechen, Energiewellen freisetzen. Im Ruhezustand sieht es aus wie eine rostige alte Klinge. Aber im Kampf wird es riesig und kristallin.
Das ist so weit von jedem historischen Schwert entfernt wie nur möglich. Und trotzdem funktioniert es.
Weil es narrativ Sinn ergibt. Das Tessaiga ist ein Erbstück von Inuyashas Vater. Es wächst mit dem Charakter, lernt neue Fähigkeiten, wenn Inuyasha persönliche Hürden überwindet. Das Schwert ist buchstäblich ein Spiegel seiner Entwicklung.
Das ist die emotionale Logik, die Anime so gut beherrscht. Es muss nicht physikalisch möglich sein, es muss sich richtig anfühlen.
Und dann gibt's natürlich die Extreme. Der Dragon Slayer aus Berserk.
Das Ding, das aussieht wie ein rohes Stück Metall, das jemand vergessen hat, fertig zu schmieden.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung. Und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Größer als der Träger. Guts schleppt dieses Monster mit sich herum, das so schwer ist, dass es physikalisch, unmöglich wäre.
Ein echter Zweihänder wiegt vielleicht 3-4 Kilo. Der Dragon Slayer müsste bei den Proportionen
locker 50 Kilo haben oder mehr. Und Guts schwingt das Ding mit einer Hand.
Was natürlich der Punkt ist, der Dragon Slayer symbolisiert seinen unbändigen Willen, seine Weigerung aufzugeben, egal wie übermächtig der Gegner ist.
Das Schwert ist zu groß, zu schwer, zu grob. Genau wie die Herausforderungen, die Guts bewältigen muss. Es ist eine visuelle Metapher.
Und deswegen funktioniert es emotional, obwohl jeder Physiker den Kopf schütteln würde.
Fate Stay Night geht dann wieder in eine andere Richtung. Da haben wir Excalibur. Westliche Mythologie, japanisch interpretiert.
Saber, die eigentlich König Artus ist, führt Excalibur als ultimative Waffe. Das Schwert steht für Königswürde, für das Recht zu herrschen, für Opferbereitschaft. Und die Japaner haben das mit ihrer eigenen Schwertphilosophie verschmolzen. Das heilige Schwert als Verlängerung der Seele.
Excaliburs Spezialangriff setzt die gesamte magische Energie frei. Ein Alles-oder-Nichts-Moment. Das passt zu Sabers Charakter, ihrer Bereitschaft, alles für ihre Pflicht zu geben.
In Naruto gibt's die 7 Schwertkämpfer von Kirigakure. Jedes Schwert hat eigene Fähigkeiten. Samehada absorbiert Chakra, Kubikiribocho regeneriert sich durch Blut.
Das sind keine Waffen mehr im klassischen Sinn. Das sind Charaktere mit eigener Persönlichkeit.
Das passt zu dem Shintoismus-Konzept, das wir anfangs erwähnt haben. Der Glaube, dass Objekte beseelt sein können. Die Anime-Macher übersetzen das in Fantasy-Mechaniken.
Die Bandbreite ist faszinierend. Vom halbwegs realistischen Katana bis zum physikalisch unmöglichen Koloss. Aber alle folgen derselben Grundregel. Das Schwert erzählt etwas über seinen Träger.
Das ist wohl der gemeinsame Nenner. Egal wie verrückt das Design, die Symbolik bleibt. Was Anime-Schwerter so besonders macht, ist nicht die Action. Es ist die Bedeutung dahinter.
Das Schwert als Spiegel. Was der Charakter trägt, sagt etwas über seine Seele aus.
Rurouni Kenshin ist dafür das perfekte Beispiel. Kenshin Himura war Hitokiri Batosai, ein gefürchteter Attentäter während der Bakumatsu-Zeit. Er hat Menschen getötet. Viele.
Und dann trägt er ein Sakabato, ein Schwert mit umgekehrter Klinge.
Die scharfe Seite zeigt nach innen, die stumpfe nach außen. Er kann damit kämpfen, aber nicht töten. Das Schwert ist sein Gelübde. Jedes Mal, wenn er es zieht, erinnert es ihn daran, wer er nicht mehr sein will.
Das ist so elegant. Du brauchst keine Exposition, keinen inneren Monolog. Du siehst das Schwert und verstehst den Charakter.
Die Anime-Autoren nutzen das Schwert als Kurzschrift für komplexe innere Zustände. In Bleach geht das noch weiter. Die Zanpakuto sind buchstäblich manifestierte Seelen.
Jeder Shinigami hat sein eigenes Zanpakuto. Und das hat einen eigenen Geist, eine eigene Persönlichkeit. Du musst mit deinem Schwert kommunizieren, seinen Namen lernen, um seine volle Kraft zu entfesseln.
Das ist keine Metapher mehr. Das Schwert ist ein Teil von dir. Wenn du dich weiterentwickelst, entwickelt sich das Schwert. Wenn du innerlich zerrissen bist, spiegelt das Zanpakuto diese Zerrissenheit.
Oh, das erklärt so viel. Die emotionale Wirkung kommt daher, dass wir instinktiv verstehen, was mit dem Schwert passiert, passiert mit der Seele des Charakters.
Das Thema Erbe, das wir bei Inuyasha schon kurz angesprochen haben, bekommt hier eine tiefere Dimension. Das Tesseiga ist eben nicht nur irgendein Erbstück. Es verbindet Inuyasha mit seinem verstorbenen Vater, den er nie richtig kannte.
Jedes Mal, wenn Inuyasha das Schwert benutzt, ist es eine Verbindung zu dieser Vaterfigur. Das Schwert wird zum emotionalen Anker.
Und das funktioniert, weil...
Weil wir alle diese Sehnsucht kennen. Die Verbindung zu jemandem, der nicht mehr da ist, durch ein Objekt aufrechterhalten.
Das ist universell. In der westlichen Mythologie haben wir ähnliche Konzepte. Excalibur legitimiert Artus als König. Durendal, das Schwert von Roland, bricht nicht einmal, als er stirbt. Das Schwert überdauert den Träger, trägt seine Geschichte weiter.
Funktioniert Schwertsymbolik deshalb kulturübergreifend?
Das ist eine interessante Frage. Ich denke, es liegt daran, dass das Schwert so fundamental ist. Es ist eine Verlängerung des Arms, des Willens. Du entscheidest, wann du es ziehst, gegen wen du es richtest.
In Sword Art Online trägt Kirito sein Schwert als Symbol für Gerechtigkeit und Freundschaft. In einer virtuellen Welt, wo alles digital ist, wird das Schwert zum einzigen echten Ausdruck seiner Werte.
Die Naruto-Schwerter der 7 Schwertkämpfer funktionieren anders. Da sind es die Legenden um die Waffen, die ihre Träger definieren. Wer eines dieser Schwerter führt, wird Teil einer Tradition, einer Kette von Kriegern.
Das Schwert als Last und als Ehre gleichzeitig.
Diese romantisierten Samurai-Ideale, die Vorstellung, dass das Schwert den inneren Wert widerspiegelt, die leben in modernem Anime weiter. Die Autoren nehmen diese Tradition und übersetzen sie für ein zeitgenössisches Publikum.
Deswegen berührt es uns emotional. Es ist nicht nur cool animierte Action. Es sind Geschichten über Identität, Erbe, moralische Entscheidungen. Das Schwert macht diese abstrakten Konzepte greifbar.
Ein Charakter kann sein Schwert ablegen, es zerbrechen lassen, ein neues finden. Jede dieser Handlungen hat narrative Bedeutung.
Oder es weitergeben, an die nächste Generation.
Das Schwert als Staffelstab. Die Geschichte geht weiter, auch wenn der ursprüngliche Träger nicht mehr da ist.
Was mich am meisten beeindruckt ist, wie konsistent Anime-Autoren diese Symbolik einsetzen. Über Genres hinweg, über Jahrzehnte. Das Schwert bleibt der Seelenspiegel.
Weil es funktioniert. Emotional, narrativ, visuell. Das Schwert erzählt Geschichten, die Worte allein nicht erzählen können.
Was für eine Reise. Von den geraden Shokuto der Kofun-Zeit über die gebogenen Tachi der berittenen Samurai bis zu den völlig überdimensionierten Fantasy-Klingen moderner Anime.
Über 1000 Jahre Schwertgeschichte verdichtet in animierten Geschichten, die weltweit Menschen begeistern.
Besonders bemerkenswert finde ich diese Kontinuität. Die japanischen Anime-Macher haben die Tradition ihrer Vorfahren aufgegriffen und für ein globales Publikum übersetzt. Die Ehrfurcht vor dem Schwert, die spirituelle Dimension, das ist keine Erfindung.
Das kommt aus echten Ritualen, echten Überzeugungen. Die Schmiede, die vor der Arbeit gebetet haben. Die Samurai, die ihre Klingen als Sitz von Geistern betrachteten.
Und dann diese Bandbreite an
Ausdrucksformen. Vom erzählerisch schlüssigen, aber fiktiven Sakabato in Rurouni Kenshin bis zum physikalisch unmöglichen Dragon Slayer in Berserk. Anime erlaubt beides.
Wie wir zu Beginn gesagt haben, es geht nicht um Realismus. Es geht um emotionale Wahrheit. Das Schwert erzählt die Geschichte des Charakters, seiner Kämpfe, seiner Entwicklung.
Und das bestätigt unseren Punkt. Es funktioniert kulturübergreifend. Excalibur in Fate Stay Night beweist das. Westliche Mythologie durch japanische Augen betrachtet und plötzlich verstehen wir König Artus auf eine neue Weise.
Für Leute, die neu in das Thema einsteigen wollen, würde ich sagen, schau dir eine Serie an und achte bewusst auf die Schwerter. Rurouni Kenshin für den historischen Ansatz, Bleach für die spirituelle Dimension, Berserk für die rohe emotionale Kraft.
Oder fang mit dem Schwert an, das dich am meisten anspricht, und arbeite dich von dort aus vor. Die Geschichte dahinter ist immer reichhaltiger, als man denkt.
Und wer tiefer graben will, die echte Samurai-Geschichte ist genauso faszinierend wie die Fiktion. Die Schmiedetechniken, die Rituale, die Philosophie.
Das Schöne ist, dass man beides genießen kann. Die historische Realität und die künstlerische Interpretation. Sie bereichern sich gegenseitig.
Die Faszination wird nicht nachlassen. Solange Menschen Geschichten über Ehre, Identität und persönliche Kämpfe erzählen, werden Schwerter eine Rolle spielen. Sie sind zu perfekt als Symbol.
Eine Verlängerung des Willens. Eine greifbare Metapher für innere Stärke.
Und für Fans und Sammler gibt es natürlich die Möglichkeit, sich mit diesen Themen auch physisch zu verbinden. Eine Replik an der Wand erinnert an die Geschichten, die dahinter stehen.
Auf battlemerchant.com findet ihr übrigens nicht nur Schwerter, sondern auch jede Menge weitere Themen im Blog. Wer sich für japanische Kultur interessiert, für Mittelalter, für Fantasy, da gibt's einiges zu entdecken.
Wir hoffen, diese Episode hat euch gefallen und vielleicht einen neuen Blickwinkel eröffnet. Die nächste Anime-Serie schaut ihr bestimmt mit anderen Augen.
Achtet auf die Schwerter. Sie erzählen mehr, als ihr denkt.
Das war's von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.